Ich weiß nicht, ob Sie es gestern gelesen haben. In Riesa Nachrichten, im Panorama-Teil, da ist eine Studie von Wissenschaftlern aus Jena oder ein Bericht darüber erschienen. Und da steht drin, dass die Bayern ihren Klischees entsprechen und zwar sehr herzlich sein sollen, hat diese Studie rausgefunden. Und ich weiß nicht, was hier ein üblicher herzlicher Spitzname ist. Oder ein üblicher herzlicher Kosename vielleicht. Ich komme aus Baden-Württemberg, aus Südbaden. Und da gibt's so Kosenamen wie du Schatz, du Spatz und andere Tiere. Und ein Kosename, der in der Bibel immer wieder auftaucht, den Gott für uns seine Kinder hat, das ist auch ein Tier. Du Schaf. Ich weiß nicht, wer sich mit du Schaf liebevoll angesprochen fühlt. Ich würde es, glaube ich, nicht immer tun. Warum Schafe trotzdem vorkommen? Ich glaube, es sind einfach schöne Tiere, es sind witzige Tiere. Und wie Schafe sich verhalten, sehen wir ganz kurz. Die Schafe sind unterwegs, die Schafe sind aber nicht allein unterwegs, sie haben einen guten Hirten dabei, sie haben einen Hirten dabei und genau über diesen Hirten schreibt Johannes. Johannes Evangelium Kapitel 10, die Verse 27 und 28. Da schreibt Johannes, dass Jesus gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich weiß nicht, was Sie hören, wenn wir hier ruhig sind. Wenn das Echo, der Hall verklungen ist. Ich höre ganz leise den Beamer brummen. Ich höre, wie sich Einzelne in der Bank bewegen. Was ich aber nicht höre, ist Gottes Stimme. Hier steht aber, meine Schafe hören meine Stimme. Das ist ein Gegenwartswort, das ist in der Zeit Präsens. Es ist jetzt, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn das jetzt aber nicht mal für den Gottesdienst gilt, nicht mal für diesen besonderen Gottesdienst alle 4 bis 6 Wochen, CT, Sonntagabend, sich nochmal zusammensetzen und ich nicht mal da Gottes Stimme höre, bin ich dann sein Schaf? Und wenn ich nicht sein Schaf bin, was für einen Sinn macht es dann, dass ich mich sonntagabends hier nochmal extra treffe? In der Kirche, die in den nächsten Monaten immer kälter und kälter werden wird und es nicht mehr so war wie die letzten Monate, dass man denkt, wow, hier drin ist angenehm kühl, sondern hier ist bitterkalt. Wenn ich nicht sein Schaf bin, warum feiere ich dann seinen Gottesdienst? Meine Schafe hören meine Stimme. Vielleicht ist aber auch so, dass dieser Hirte gerade gar nichts sagen muss. Denn wir sind ja gerade Sonntagabend hier und wir treffen uns nochmal, um nochmal was von ihm zu hören. Ich waren sie heute Morgen, heute Mittag schon woanders im Gottesdienst. Vielleicht sind sie von weiter weg hergefahren, weil sie hier nochmal von seiner Stimme hören. Und genau so wird es sein, dass der Hirte uns gar nichts jetzt sagen muss, weil wir ja hier sind. Und deswegen hören wir nicht seine Schafe, seine Stimme. Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Der Hirte beschreibt sich hier als guter Hirte. Und ein guter Hirte ist ständig bei seinen Schafen. Der ist die ganze Zeit da, die ganze Zeit dabei. Und er geht durch das Volk, durch sein Volk, durch seine Herde durch. Er geht durch seine Herde durch und streichelt seine Schafe. Er ruft seine Schafe, er redet mit seinen Schafen. Er zieht vielleicht mal eine Dorne aus dem Fell oder eine Glätte. Er ist einfach da. Egal wie nah dieses Schaf bei seinem Hirten ist oder wie weit weg es scheint, es ist einfach da. Der Hirte also, der redet die ganze Zeit mit seinen Schafen. Der kommuniziert die ganze Zeit mit seinen Schafen. Und wenn ich dann sonntagabends hier sitze und seine Stimme nicht höre, dann bin ich wohl auch nicht sein Schaf. Denn meine Schafe hören meine Stimme. Ein krasser Gedanke. Aber die Frage ist ja, wie redet der Hirte denn konkret? Wie gesagt, er läuft durch diese Herde durch. Er führt sie, manchmal durch Worte, manchmal durch seine Schäferhunde, manchmal zieht er da so eine Dorne raus, manchmal kuschelt er vielleicht auch mit seinen Schafen. Er kümmert sich um seine Schafe. Er führt sie. Und er führt sie auch manchmal so zusammen, raubt ihnen nachts die Freiheit der ganzen großen Weide und pfercht sie zusammen in so einem Stall, damit die bösen Wölfe nicht kommen können. Er treibt sie mit seinem Stab an, dass sie was tun. Er schickt seine Hunde, die den Fluchttrieb der Schafe irgendwie auslösen. Er pfercht sie ein. Und ganz oft tut er das ohne Worte. Er ist einfach da. Spürbar, erlebbar, hörbar. Und seine Schafe hören seine Stimme, obwohl sie seine Stimme gar nicht hören. Sie hören vielleicht so einen Pfeifton und sie wissen, bei so einem kurzen Pfeifton, dann werden die Schäferhunde losrennen und sie zusammenfärchen. Vielleicht gibt es so einen langen Pfeifton und dann wissen sie, die Hunde werden jetzt kommen und werden sie antreiben. Und sie werden sie antreiben, weiterzugehen zu dieser großen neuen Wiese. Und die Schafe, die hören vielleicht nicht nur sein Pfeifen. Die Schafe, die hören vielleicht neben dem Pfeifen des Hirten das Kläffen der Hunde. Sie hören aber auch vielleicht das Plätschern des Wassers, das Plätschern an diesem Fluss, der so erfrischend klingt. Und sie hören das Summen der Bienen, die so auf dem Nachbarstück, da wo noch die Blumen noch nicht abgefressen sind, wo die Bienen schwirren und summen und das Gras so viel grüner scheint. Und sie hören das Getöse des Sturms, der aufzieht und Gewitter, das kommt. Und sie hören in der Nacht vielleicht das Geheule der Wölfe. Die Wölfe, die heulen und ihnen Angst einjagen wollen, sie auseinandertreiben wollen, sie wegtreiben wollen von ihrem Hirten, dass sie gefressen werden können durch die Wölfe. Das alles hören die Schafe. Und doch hören sie nur auf ihren guten Hirten. Und ich glaube, genau so spricht Gott, Jesus Christus, der sich hier als dieser gute Hirte beschreibt, auch zu uns. Ich glaube nicht, dass es die einzige Stimme in meinem Leben sein wird und nicht die einzige Stimme in ihrem Leben sein wird, die sie hören. da gibt's vielleicht Gottes Stimme, die sie erleben. Aber vielleicht gibt's auch diese anderen, dieser Wind, der durch sie durchbläst, der zu einem Getöse wird, zu einem Sturm. Und der ihnen vielleicht Angst macht. Da gibt es aber vielleicht auch dieses Plätschern von diesem Bach, der so viel verspricht, da weiter weg. Weiter weg vom Hirten, wo das Wasser so kristallklar, so kühl, so wohltuend die Kehle runterrennen kann. Oder vielleicht gibt es auch dieses Summen von diesen allen anderen Weiden, von diesen anderen Wegen, die man gehen könnte und so viel schöner aussieht. Und dann gibt es vielleicht das Heulen der Wölfe, die uns Angst machen wollen, die uns auseinandertreiben wollen. Ich in meinem Leben höre all diese Worte, all diese Stimmen immer wieder. Stimmen, die mir Angst machen. Stimmen, die mich locken zu anderen Dingen, die Gott vielleicht nicht ganz so toll findet. Dinge, die auf mich einprassen wie einen Sturm und ich irgendwie dastehe, wie wenn ich in so einem Zelt wäre und alles auf mich niederprasselt und ich keinen Schutz mehr habe. Aber es gibt ja auch diese eine Stimme, diese Stimme Gottes, die zu mir redet. Die Stimme dieses guten Hirten, der es gut mit mir meint. Und doch ist so die Frage, wie? Wie redet dieser gute Hirte denn zu mir? Wie redet er, wenn ich jetzt hier Sonntagabend im Gottesdienst sitze und hier ruhig bin und so einen Text anschaue und sage, meine Schafe hören meine Stimme und ich nichts höre? Wie redet er denn dann? Ich glaube, dass es darauf kein Patentrezept gibt. Keine einheitliche Antwort, wie Gott redet. Aber ich glaube, dass es eine Kernfrage davor gibt, eine wichtige Frage, die lautet, will ich denn überhaupt, dass Gott zu mir redet? Will ich denn überhaupt, dass Gott in mein Leben reinspricht? Denn vielleicht habe ich es mir gerade so schön gemütlich gemacht in meinem Leben. Vielleicht geht es mir gerade richtig gut in meinem Leben und ich habe vielleicht Angst, dass wenn Gott da reinspricht, dass er mich zu irgendwas herausfordert. Irgendwie zu einem anderen Lebensstil. Wir sitzen hier in einer sehr, sehr alten Kirche, einer Klosterkirche. Und da, wo ein Kloster war, da gab es auch Leute, die in diesem Kloster gelebt haben. Und die wurden rausgerufen aus ihrem Leben, ihr Leben ganz anders zu leben. Und vielleicht habe ich Angst davor, wenn ich mich auf Gottes Stimme einlasse, dass ich dann vielleicht auch irgendwie Dinge hinter mir lassen muss. Vielleicht meine Heimat, weil ich jetzt, wenn Stamms aus Papua-Neuguinea zurück sind, da wieder jemand Neues hin muss. Oder mich rausruft, anders mit meinen Mitmenschen umzugehen. Der mich rausruft, anders mit meinem Geld umzugehen, anders mit meiner Zeit umzugehen, anders mit meinem Körper umzugehen. Und vielleicht will ich das ja gar nicht. Vielleicht habe ich Angst, dass Gott mir da was wegnimmt. Von daher die Frage, will ich denn überhaupt, dass Gott zu mir redet? Ich wünsche mir, dass wir diese Frage wirklich mit einem ehrlichen Ja beantworten können. Und doch weiß ich aus meinem Leben, und da schließe ich von mir auf Sie, dass es zwischen diesem Kopf, ja, ich will, dass du zu mir redest, und es im Herzen manchmal ein ganz schön langer Weg ist. Und wenn es bei Ihnen auch so ist, dann lassen Sie es uns zu unserem Gebet machen. Gott, rede du, ich höre. Rede du, ich will hören. Und doch bleibt immer noch die Frage, wie redet er denn dann? Wie gesagt, ich glaube, da gibt es kein Patentrezept. Ich glaube, eine Sache, wie Gott reden kann, ist tatsächlich das, was wir hier gerade tun. Im Gottesdienst. Zu jedem so ein Typ, der da vorne steht und redet, Gottes Wort auslegt. Ich glaube aber auch, durch die Lieder, die wir singen, durch die Gemeinschaft, die wir hier erleben, sei es hier drin, sei es drüben nachher beim sich satt essen, sei es, wenn wir zu Hause sind, sei es, ob wir im Hauskreis, in der Gemeinde sind, vollkommen egal. Ich glaube, dass Gott da zu uns reden kann. Ich glaube auch, dass wenn ich zu Hause meine Bibel in die Hand nehme und da drin lese, dass Gott zu mir reden will. Ich glaube, dass Gott zu mir reden kann, wenn ich an der Bushaltestelle stehe und das irgend so Werbeflächen gibt und das so ein Plakat ist und Gott mich damit irgendwie bewegt, obwohl vielleicht gar nichts Christliches draufsteht. Ich glaube, dass Gott mich in Begegnungen mit Menschen ansprechen kann. Und ich glaube, dass es noch so endlos viele Sachen gibt, dass ich das aufzählen könnte und dann am 13. April immer noch hier stehe, aber leider vergessen habe, mir einen Hochzeitsanzug zu kaufen. Und deswegen höre ich jetzt auf mit dieser Aufzählung. Ich glaube, es gibt so viele mehr Wege, wie Gott zu uns reden kann. Aber ich glaube, dass es tatsächlich die Frage ist, will ich auf ihn hören? Denn meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Ich glaube, dass ich dann besonders seine Stimme hören kann, wenn ich sage, ich will sie hören können. David schreibt einmal, der Herr ist mein Hirte. Und ich glaube, dass der Herr nur dann mein Hirte ist, wenn er mein Herr ist. Also nur dann, wenn ich sage, ja, du Herr, rede du zu mir. Du hast das Recht, in mein Leben reinzureden. Dann wird er reden, dann kann er reden. Aber warum soll ich dann noch auf ihn hören, wenn er zu mir redet? Es ist doch schön und gut, wenn er zu mir redet, ganz egal, wie er das tut. Aber ob jetzt jemand zu mir redet oder ob ich auf das höre, was er zu mir redet, sind ja schon mal unterschiedliche Dinge. Vielleicht kennen Sie das, wenn Sie so kleine Kinder kennen. Sie aus der Schule vielleicht zurückkommen oder aus dem Kindergarten oder irgendwo waren, die erzählen oft erstmal einfach alles. Ob das jetzt so genau jemand hören will oder nicht, sie hören es, sie erzählen es einfach und man hört es. Aber ob ich auch wirklich auf es höre, das ist mal ein Unterschied. Jesus macht hier deutlich, meine Stimme, meine Schafe hören meine Stimme und sie gehören mir, weil sie auf mich hören. Und da möchte ich Sie herausfordern, dass Sie auf ihn hören. Er kennt Sie. Er kennt Sie in der Situation, in der Sie sind. Er weiß, was Sie vielleicht beschäftigt. Er weiß, welche Fragen Sie haben. Er weiß, dass Sie zu ihm gehören. Und umso mehr, weil ich zu ihm gehöre, möchte ich auf ihn hören. Und dann ist der größte und der spannendste Punkt ist dieser dritte Schritt. Es zu hören, weil ich zu ihm gehöre, aber ihm dann auch zu gehorchen. Dann wird es manchmal ganz schön spannend. Denn es ist eine Sache, zu erkennen, dass Gott zu mir redet. Auf diese Stimme zu hören, weil ich ihm gehöre. Aber es ist oft nochmal so eine ganz andere Sache, es zu tun. Und vielleicht kennen Sie das. Diese Gedanken, die da kommen. Ist es wirklich das, was Gott von mir möchte? Ist es wirklich das, wo Gott sagt, geh? Ist es wirklich das, wo Gott mich herausfordert, den Hörer in die Hand zu nehmen und einen guten Freund anzurufen oder vielleicht auch einen nicht mehr guten Freund und ihn um Vergebung zu bitten? Ist es wirklich das, was Gott von mir möchte, dass ich was von meiner Zeit für ihn abgebe? Sei es, um hier im CT dabei zu sein oder Jungscha zu machen, einen Hauskreis zu machen, irgendwo dabei zu sein. Ist es das, was Gott von mir möchte, wirklich zu meinem Arbeitskollegen zuzugehen und ihm offen davon zu erzählen, wenn es wieder morgen darum geht, na, was hast du denn am Wochenende gemacht? Zu erzählen, ich war gestern Abend im CT, was ist CT? Also, okay, Gottesdienst, komisch, was ist das für einer? Und da einfach davon zu erzählen. Vielleicht kennen Sie diese Gedanken, wo Sie sagen, ah, wie kommt das jetzt an? Wie kommt das jetzt an, wenn ich das mache? Wie kommt das jetzt an, wenn ich da bei dem einen anrufe und er irgendwie alles, was ich ihm jetzt sagen will, er gar nichts damit anfangen kann? Oder wie kommt es jetzt an, wenn ich meinem Arbeitskollegen erzähle, dass ich gestern im Gottesdienst war? Wie kommt es jetzt an, wenn ich mir überlege, wie ich meine Zeit einsetze? Wie kommt es jetzt an bei meinem Partner, der auch Zeit von mir möchte? Wie kommt es an, wenn ich mich entscheide, von meinem Geld was abzugeben, damit Gottes Wort verbreitet werden kann? Und eigentlich haben wir doch so unseren Finanzplan in unserer Family. Wie kommt denn das an? Wie wird das sein? Und diese ganzen Gedanken, hat Gott wirklich gesagt, mich davon abzuhalten, es zu tun? Es gibt so einen schlauen Typ, der hat mal ein äußerst von außen hässliches Buch in Pink geschrieben. Das heißt das 10-Sekunden-Prinzip. Das hat so 200 Seiten und man hätte es einfach auf zwei Sätze zusammenfassen können. Es heißt, wenn du den Eindruck hast, dass Gott dich herausfordert, etwas zu tun, dann denk nicht länger als 10 Sekunden nach, sondern tu es einfach. Ich glaube, dass das für die allermeisten Fälle in unserem Leben eine richtig gute Faustregel ist. Wenn du den Eindruck hast, wenn du irgendwie in der Stadt bist und da ein Obdachloser sitzt und du den Eindruck hast, ihm was Gutes zu tun, Geld zu geben, Brezel zu kaufen, sich dazu zu setzen und mit ihm zu reden, dann nicht 5 Stunden drüber nachdenken, was denken die Leute jetzt? Wie können das ankommen, einfach zu tun? Wenn ich den Eindruck von Gott habe, nach dem Gottesdienst zu jemand hinzugehen, für ihn zu beten, wie es Thema war im letzten CT, dann einfach zu tun. Wenn ich den Eindruck habe, dass Gott von mir möchte, dass ich jemandem gutes Wort sage, dass ich vielleicht in der Jungschar einsteige, hier im CT-Chor mit nach vorne stehe und mitsinge, dann tu es einfach. Meld dich bei den Verantwortlichen und tu es einfach. Wenn du den Eindruck hast, dein Haus abzureißen und Neues hinzubauen, dann denk bitte nochmal drüber nach. Aber für die normalen, alltäglichen Punkte, tu es einfach. Ich glaube, es ist manchmal herausfordernd, wenn mich Leute fragen, was hast du denn mit Gott erlebt? Wie hast du Gott in deinem Alltag erlebt? Und stellen Sie sich vor, ich würde jetzt zu Ihnen kommen, hier in irgendeine Reihe und sagen, erzählen Sie mir mal was. Was haben Sie gestern mit Gott erlebt? Das Gute ist, Sie müssen sich es nur vorstellen, ich mache es ja nicht. Was haben Sie mit Gott erlebt? Mich überfordert es manchmal. Aber ich glaube, dass es manchmal auch so kleine und so wenige Dinge gibt, bei denen ich erlebe, dass ich Gott wirklich erlebt habe, weil ich viele von diesen kleinen Eindrücken einfach nicht umsetze. Und ich glaube, ich kann erst merken, ob es Gottes Stimme wirklich war, wenn ich es einfach mache. Es war mal bei einem Lobpreisabend. So ein Abend, wo man sich getroffen hat, um Lieder zu Gottes Ehre zu singen. Und es waren auch so heilige Hallen wie hier. Man hat sich getroffen und saß jetzt nicht in so Kirchenbänken, sondern irgendwie so im Raum verteilt und vorne war es auch gute Musik, ähnlich wie hier. Und da war einer, der hat festgestellt, dass gerade eben noch eine gute Freundin schräg gegenüber saß. Aber ich ist dann aufgestanden und rausgegangen, wahrscheinlich auf Toilette oder so. Und nach 5 oder 10 Minuten war die immer noch nicht da. Und da hat er so den Eindruck gehabt, ich glaube, ich muss danach gehen und nach der schauen. Aber wie sieht es jetzt aus, wenn man mitten im Gottesdienst aufsteht, aus der mittleren Reihe rausgeht nach draußen? Was denken denn die Leute? Wie ist es denn? Kann ich das machen? Hat länger drüber nachgedacht, aber es hat ihm keine Ruhe gelassen. So eine innere Unruhe. Und dann gesagt, okay Jesus, dann gehe ich jetzt raus und dann schaue ich nach dieser Freundin. Und dann geht er zur Tür raus und stellt fest, sie ist nirgends. Und das war das so ein kleiner Ort, bisschen größer als jetzt Auhausen, aber er hat gedacht, okay, vielleicht ist sie ja spazieren gegangen. Und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber wir Partner, wir sind da manchmal ein bisschen unflexibel, vor allem ich, wenn ich eine Spaziergangroute habe, dann ist immer die gleiche. Es gibt so 2, 3 Routen, die läuft man und es gibt noch viele andere Wege, aber es gibt immer die gleichen 3 Routen. Also okay, irgendwie habe ich den Eindruck, ich soll dieser Freundin nachlaufen. Und er läuft los und denkt so, ja, natürlich, sie wird diese eine Route laufen, läuft los. Und er läuft los und während er läuft, spürt er immer wieder so, boah, das ist irgendwie komisch. Ich habe so eine Unruhe in meinem Herzen. Ich glaube, ich soll in diese Richtung gar nicht gehen. Und dreht sich um und geht in die andere Richtung und läuft wieder ein Stück. Und bei der nächsten Kreuzung läuft er wieder einfach geradeaus weiter und jemand stellt er fest, ich habe wieder so eine Unruhe im Herzen. Ich nehme mal die andere Richtung. Und ich kann mir gut vorstellen, wie das von außen aussah. Muss ich mal vorstellen, sie sitzen zu Hause zufällig an ihrem Fenster und schauen raus. Und da läuft so jemand, und sie kennen den vielleicht auch noch, der läuft da durch Auhausen durch. Und an ihrer Kreuzung läuft er so in die Straße rein, bleibt plötzlich stehen, läuft zurück, läuft in die andere Straße rein, bleibt wieder stehen, läuft wieder zurück und läuft in die dritte Straße rein. Ich weiß nicht, was sie denken würden, was der denn eigentlich heute so irgendwie vorhat. Also ich würde wahrscheinlich nebendran stehen und es würde mich äußerst belustigen. Aber diese Person hat diesen Eindruck gehabt, ich muss das irgendwie machen. Sie haben einfach nachgegangen, hat gesagt, boah, ey, ich weiß es nicht. Jesus, ich habe keine Ahnung, ob es für dich deine Stimme ist. Es kann auch sein, dass einfach so eine Unruhe in meinem Herzen ist, keine Ahnung, Herzschrittmacher braucht. Was weiß ich denn? Aber es ist einfach gegangen. In dieser Situation keine Ahnung gehabt, ob es wirklich das ist, was Gott mich treibt. Aber hat gesagt, was habe ich denn zu verlieren, wenn ich es mache? Was habe ich denn zu verlieren? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass irgendjemand zum Fenster rausschaut und denkt so, das für ein Typ. Meine Güte, denkst es halt. Aber was mir passieren kann, ist, dass das, was Gott mich gerufen hat zu tun, dass ich das mache. Und sie ist ja immer weitergegangen und irgendwann war in einem Viertel dieses Ortes, in dem kein Mensch spazieren geht. Das macht man einfach nicht. Es sind so die Gassen ein bisschen enger, die Laternen, jede zweite kaputt und die anderen so dunkel, dass du auch nichts siehst. So, keine Ahnung, so wie so Energiesparlampen. Kennst du die noch? Wenn man sie anmacht, denkt man erstmal, es wird dunkler. Ungefähr so war es da. Da geht niemand spazieren. Und man geht trotzdem weiter. Und irgendwann sieht er diese Freundin, wie sie da spazieren läuft und tatsächlich jemanden braucht, der mit ihr redet. Und während dieses ganzen Weges war es nicht klar, ist es Gottes Stimme, die mich treibt? Oder bin ich jetzt einfach deppert? Aber er ist diesen Weg gegangen. Und am Ende, im Zurückschauen, hat er gemerkt, ja, es ist tatsächlich was gewesen, wo Gott mich herausgefordert hat. Es war was, wo ich gemerkt habe, dass Gott was von mir wollte, dass er was mit mir vorhatte. Und ich glaube, dass das ganz, ganz oft in unserem Leben so sein wird. Dass wenn ich zu Gott gehöre, mich auf ihn ausrichte und Sehnsucht nach ihm habe, dass ich dann ihn hören werde. Aber dann ist die Frage, gehorche ich ihm auch? Und da, bitte, lassen Sie das für mich und für Sie als Aufgabe mitnehmen. Dann lasst uns auf das hören. Natürlich auf die Gefahr hin, dass ich mein Telefon rausnehme, anruf, dem irgendwas mitgeben will, was ich vielleicht auf dem Herzen habe und er gar nicht da ist. Vielleicht sage ich auch du, ich habe den Eindruck, ich muss einmal nachfragen, wie es bei dir geht. Und dann denkst du, hä? Kann auch sagen, dass er einfach nur sagt, hä? Und eigentlich voll glücklich ist. Und es kann sein, dass ich im Nachhinein, im Zurücksehen erkenne, dass Gott mich benutzt hat. Kann aber auch sein, dass ich es überhaupt nicht merke. Ich war letztens in Predigen in 2 Gemeinden nacheinander. Und ich hatte vor, die gleiche Predigt an beiden Orten zu halten. Und ich bin jemand, ich mag das schon, wenn die Technik davor weiß, was kommt und so, und der dann die PowerPoint drauf machen kann. Und ich finde es irgendwie verstörend, wenn Leute dann so nach vorne kommen und sagen, ja, ich habe was vorbereitet, aber erzähl jetzt was ganz anderes. Und so, das finde ich irgendwie so, Und ich saß da unruhig in der Kirchenbank und hatte den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, nimm die andere Predigt, die du noch dabei hast. Das kannst du nicht machen. Du brauchst eine ganz andere PowerPoint dafür, brauchst einen anderen Text. Da war noch so ein Gottesdienst, da waren Migranten dabei, das wurde auf irgendwie, was weiß ich, welche Sprache übersetzt. Und die haben davor extra noch die Übersetzer gemeint, kannst du uns bitte den Bibeltext sagen, dass wir den davor mal anschauen können? Und so, ja klar, so und so. Aber es hat mir keine Ruhe gelassen und dann bin ich irgendwann mitten im Liedersing aufgestanden zur Technik gegangen und gesagt, ey, sorry, andere PowerPoint. Und dann ist auch so, alles klar, okay. Die hinten beim Übersetzen auch so, wie jetzt, du hast was von Lukas erzählt, jetzt sind wir plötzlich bei, was weiß ich, Apostelgeschichte, was ist jetzt bei dem falsch, irgendwie, wann kommt er noch auf den Text? Und ich habe da vorne diese andere Predigt gehalten. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, danach habe ich gedacht, warum zum Henker habe ich das jetzt gemacht? Es gab nicht diesen Aha-Effekt, bäm, Feuer vom Himmel, krass, Gott hat geredet. Es war einfach danach so, hä? Und das wird auch passieren. Das wird auch passieren, wenn ich dieser Stimme folge in diesen kleinen Punkten. Und vielleicht mache ich dann manchmal Dinge, die ich für Gottes Stimme halte, die es aber gar nicht sind. Und vielleicht mache ich aber auch Dinge, die ich gar nicht erkenne, dass Gott dadurch wirkt. Und bestimmt wird es manchmal auch so sein, dass ich erkenne, dass wenn ich auf Gott gehorche, zu ihm gehöre, weil ich auf seine Stimme höre. Wenn Sie sich fragen, wie Sie es ganz, ganz praktisch in Ihrem Leben anpacken können, neu auf Gottes Stimme zu hören. Ich habe am Ausgang für Sie so kleine Karten, so kleine Gebetskarten. Dürfen Sie gerne mitnehmen. Da steht so eine kleine Methode drauf, wie vielleicht das Gebetsleben manchmal neu in Schwung kommen kann. Vielleicht können Sie diese mitnehmen. Besteht aus 4 Buchstaben. Acts ist Englisch für Apostelgeschichte und das sind so 4 englische Worte hinten drauf, die aber auf Deutsch übersetzt sind. Von daher kann man es auch ruhig mitnehmen. Da geht es darum zu sagen, okay, ich beginne mein Gebet vielleicht erst mit der Anbetung Gottes. Und dann erzähle ich mir erstmal, was vielleicht nicht so rund läuft in meinem Leben. Dann danke ich ihm, was er tut. Und dann bitte ich ihn um diese Anliegen, die ich sonst immer mache. Und in all dem höre ich immer wieder auf ihn, was er zu mir zu sagen hat und bitte ihn drum, dass er zu mir spricht. Da können wir jetzt nochmal eine Stunde drüber predigen, mache ich aber nicht. Wenn Sie möchten, dürfen Sie einfach so eine Karte mitnehmen, es ausprobieren. Was ich Sie aber bitte, probieren Sie es aus, auf diese Stimme zu hören, die sie in ihrem Herzen manchmal treibt. Und wenn es etwas ist, was nicht der Bibel Gottes Wort widerspricht und keine Milliarden Auswirkungen in ihrem Leben hat, sondern diese kleinen Facetten sind, dann tun sie es einfach. Und wenn es größere Dinge sind, dann beten sie weiter drüber, reden sie mit anderen Christen drüber. Und wenn es Dinge sind, die der Bibel widersprechen, seien sie sicher, es ist nicht Gottes Stimme. Aber für alles andere tun Sie es einfach.